Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das ist eine besondere Situation und wir werden das, was notwendig ist, tun. Und glücklicherweise ist Deutschland auch relativ robust aufgestellt. Die Bundesagentur für Arbeit hat hohe Rücklagen, die kann beim Kurzarbeitergeld agieren und wenn Bürgschaften oder sonst was zu geben sind. Wir werden das tun, damit wir gut durch diese Situation kommen. Und dann werden wir uns am Ende anschauen, was das bedeutet hat für unseren Haushalt.
So Bundeskanzlerin Merkel heute in ihrer Stellungnahme zum Virus und den Folgen. Und damit guten Tag und herzlich willkommen. Das Coronavirus hat die Menschen, die Gesellschaft voll im Griff, national und international. Der italienische Autobauer Fiat schließt seine Werke, um die Produktionsstätten gründlich desinfizieren zu können. In Polen werden für 2 Wochen alle Kindergärten, Schulen, Universitäten, aber auch Museen geschlossen. Und Österreich stellt den Personenzugverkehr von und nach Italien weitgehend ein. Um nur einige wenige Meldungen des Tages zu nennen. Und überall wird Geld locker gemacht. Auch in Deutschland bleibt das Virus das Thema Nummer 1. Selbst bei der Jahresbilanz der deutschen Fahrradhersteller spielte es eine wichtige Rolle. Die Fahrradbranche, ein Thema heute, wie unter anderem auch Inkasso-Unternehmen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst Corona und die Wirtschaft. 6 führende deutsche Ökonomen haben heute ihren gemeinsam erarbeiteten Plan vorgelegt zur Frage, was sollte getan werden, damit die Konjunktur in Deutschland nicht in Schieflage gerät durch das Coronavirus und die Folgen. Und auch die Bundeskanzlerin hat sich zu Wort gemeldet. Mehr dazu von Theo Gers.
Der Satz, der den Politikwechsel markiert, ist keine 2 Sekunden lang.
Das andere geht jetzt erstmal vor.
Diese 1,7 Sekunden markieren die Wende. Angela Merkel kippt die schwarze Null. Zumindest so lange, wie die Corona-Krise nicht gebannt ist und der Staat mit Milliardenbeträgen in die Vollen geht, um sowohl die Epidemie selbst zu bekämpfen, als auch die Wirtschaft vor dem Absturz zu bewahren.
Wir tun jetzt das, was notwendig ist. Der Haushaltsausschuss hat schon bis zu 1 Milliarde mehr in Investitionen freigegeben, um ins Gesundheitssystem zu investieren. Da werden wir nicht jeden Tag fragen, was bedeutet das jetzt für unser Defizit. Das ist eine besondere Situation und wir werden das, was notwendig ist, tun. Und dann werden wir uns am Ende anschauen, was das bedeutet hat für unseren Haushalt. Das andere geht jetzt erstmal vor.
Bei diesem Abschied von der schwarzen Null kann sich Merkel sowohl auf die Schuldenbremse im Grundgesetz als auch den Europäischen Stabilitätspakt beziehen. Beide erlauben es, in einer außergewöhnlichen Notfallsituation nicht nur die in Deutschland prall gefüllten Rücklagen in den Sozialversicherungen und die Reserven im Bundeshaushalt anzuzapfen, sondern notfalls auch neue Kredite aufzunehmen. Genau das, den Abschied von der schwarzen Null, hatten am Vormittag auch 7 führende deutsche Wirtschaftsforscher gefordert.
Eine solche Ausnahmesituation ist nicht die Stunde der Regeln, sondern die Stunde der Politik,
hatte etwa Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, gesagt und damit den Ton gesetzt. Der Staat muss zur Bekämpfung der Corona-Krise mehr tun, als bisher angekündigt oder schon beschlossen wurde. Die Situation sei vergleichbar mit dem Whatever-it-takes-Auftritt des früheren EZB-Präsidenten Draghi im Juli 2012. Damals hatte Draghi mit seiner Rede in London die Finanzmärkte beruhigt, indem er versicherte, die EZB sei bereit, alles zu tun, whatever it takes, um den Euro zu erhalten. Und deshalb mahnen die Ökonomen ausdrücklich, bei allen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus jetzt nicht aufs Geld zu schauen. Sonst werde nicht nur die Zahl der Erkrankungen noch viel größer, so der Ökonom Jens Südekum.
Dann bekommen wir es morgen mit weitaus drastischeren Quarantänemaßnahmen zu tun, die dann erforderlich wären. Und dann auch morgen mit weitaus höheren ökonomischen Kosten, als es heute der Fall wäre.
Ausdrücklich begrüßen die Ökonomen, dass die Bundesregierung den Bezug von Kurzarbeitergeld vereinfachen will. Doch sie fordern weitere Sofortmaßnahmen, so Peter Bofinger von der Uni Würzburg.
Als eine einfache und schnell wirkende Lösung schlagen wir eine zinslose Stundung aller fälligen Voraus- und Nachzahlungen bei der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer vor. Diese Stundung soll so lange gelten, bis die Virusinfektion in Deutschland flächendeckend abgeklungen ist.
Außerdem fordern die Ökonomen, den für Anfang nächsten Jahres geplanten teilweisen Abbau des Soli auf den 1. Juli vorzuziehen. Eine Maßnahme, die noch am Wochenende am Nein von CDU und CSU gescheitert war. Als letztes Mittel käme auch ein Rettungsfonds in Frage. Dann könnte sich der Staat, wie bei der Bankenkrise vor 10 Jahren, an Unternehmen, die durch Corona in eine Schieflage gekommen sind, direkt beteiligen oder diese sogar übernehmen. Damit es soweit gar nicht erst kommt, schlagen die Ökonomen kurzfristig vor allem vor, den sogenannten Verlustrücktrag bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer auf mehr als 1 Million Euro auszuweiten. Wer jetzt Corona-bedingt Verluste macht, soll diese mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen können, sodass jetzt weniger Steuern zu zahlen sind. Auch eine zeitlich befristete Senkung der Einkommens- und Körperschaftssteuer um bis zu 10% wäre denkbar. Immer geht es den Wirtschaftsforschern darum, möglichst viel Liquidität in den Unternehmen zu belassen. Solche Maßnahmen will die Bundesregierung noch am Freitag verkünden. Derzeit läuft die Abstimmung zwischen Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz.
Konjunkturhilfen, Theo Gers berichtete. Um Konjunkturhilfen ging es auch in Großbritannien, wo heute planmäßig der erste Haushalt der Regierung in London seit dem britischen EU-Austritt vorgestellt wurde. Es aber überwiegend um Corona und schnelle und akute Hilfe für die Wirtschaft ging und wo die Notenbank des Landes heute die Leitzinsen senkte nach einer außerordentlichen Sitzung. Aus London berichtet unser Korrespondent Friedbert Meurer.
Gives me great pleasure, Mr. Chancellor of the Exchequer.
Der erste Haushalt des neuen britischen Schatzkanzlers, also Finanzministers. Rishi Sunak musste fast aus dem Stand einen Katalog an Maßnahmen vorlegen, damit das Coronavirus das Land nicht in die Rezession führt. Sunak entschied sich für den ganz großen Aufschlag. Umgerechnet fast 35 Milliarden Euro will die Regierung dieses Jahr zusätzlich bereitstellen, um für alle Fälle gerüstet zu sein.
We will get through this together.
Wir werden das gemeinsam schaffen, zeigte sich Sunak im Unterhaus entschlossen. Wir werden unser Land und unsere Bevölkerung in Schutz nehmen und uns dieser Herausforderung stellen.
We will protect our country. We will rise to this challenge.
Im Einzelnen soll alleine das staatliche Gesundheitssystem NHS knapp 6 Milliarden Euro zusätzlich erhalten. Davon können zum Beispiel Überstunden für Ärzte und Krankenschwestern bezahlt oder Mitarbeiter aus dem Ruhestand zurückgeholt werden. Spendabel will sich die britische Regierung bei der Lohnfortzahlung zeigen. Sie soll in den ersten 2 Wochen zu einem Teil vom Staat übernommen werden.
If people fall ill or can't work,
wenn Menschen krank werden oder nicht arbeiten können, müssen wir sie finanziell unterstützen. Unser Sicherheitsnetz soll engmaschig bleiben. Jeder soll Lohnfortzahlung erhalten, ohne dass er zum Arzt muss.
And rather than having to go to the doctors, you will soon be able to obtain a sick note.
Das Angebot klingt großzügig, aber es bezieht sich nur auf das gesetzliche Mindestentgelt im Krankheitsfall in Höhe von 20 Euro am Tag. Dafür sollen auch Freiberufler Hilfen erhalten. Neben sozialpolitischen Maßnahmen kündigte Schatzkanzler Rishi Sunak an, besonders Kleinbetrieben unter die Arme greifen zu wollen. Geschäfte, Restaurants und Kinos, mithin Hunderttausende von kleinen Unternehmen, werden dieses Jahr in Großbritannien keine Steuern bezahlen müssen. Flankiert werden die Maßnahmen der Regierung in erheblichem Maße von der Bank von England. Sie senkte heute überraschend den Leitzins um gleich 0,5 Prozentpunkt. Außerdem werden den Banken weit über 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um sie an Unternehmen verleihen zu können. Genauso umfangreich hatte die Notenbank unmittelbar nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 reagiert. Mark Carney, der Gouverneur.
The MPC is reducing bank rate by 0.5% to 0.25%.
Der geldpolitische Ausschuss senkt den Zins von 0,75 auf 0,25 Prozentpunkte. Das soll die wirtschaftlichen Störungen überbrücken helfen. Kapital soll leichter verfügbar werden.
And to reduce the cost and to improve the availability of finance.
Fast zur Nebensache geriet heute, wie die Regierung den strukturschwachen Regionen unter anderem in Nordengland helfen will. Hier stimmten 2016 besonders viele Briten für den Brexit. Insgesamt sollen 200 Milliarden Euro binnen 5 Jahren investiert werden. Wofür genau, wird aber erst im Herbst mitgeteilt.
Corona-Folgen und Hilfen für die Wirtschaft in Großbritannien, Friedbert Meurer berichtete. Das Fahrrad ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel in Deutschland, wird auch oft für den Kurzurlaub genutzt. Die Nachfrage nach einem Rad, ob E-Bike oder herkömmlich, ist da. Eigentlich läuft es gut für die deutsche Fahrradindustrie, wenn da nicht das Coronavirus wäre. Das nämlich trübt auch die Freude der Fahrradhersteller erheblich. Denn vor allem der Rahmen, aber auch viele andere Komponenten vom Rad kommen aus Asien, insbesondere aus China. Heute haben die Verbände VSF und ZIV, die einen Großteil der Händler und Hersteller repräsentieren, ihre Jahresbilanz 2019 vorgelegt. Für uns war Daniela Siebert dabei.
Deutschland fährt Rad und der Fahrradindustrie geht es prächtig. Diesen Eindruck erwecken die Zahlen, die ZIV und VSF heute gemeinsam in Berlin präsentierten. Alle Zahlen sind tiefschwarz, die Kurven zeigen nach oben. Über 4 Millionen verkaufte Fahrräder meldet die Branche für 2019, im Durchschnitt 900 Euro teuer. Möglich macht die schönen Zahlen vor allem der weiter wachsende Markt der teuren Elektrofahrräder, auch E-Bikes oder Pedelecs genannt. Siegfried Neuberger, Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbandes.
Der E-Bike-Verkauf hat um 39% zugelegt, das heißt also einen großen Sprung gemacht. Und es ist das erste Mal, dass bei der Produktion die E-Bike-Produktion in Deutschland über der Fahrradproduktion lag. Der Anteil der E-Bikes am Gesamtmarkt lag bei 31,5%.
Das bescherte der Branche einen Jahresumsatz von 6,3 Milliarden Euro. Kein Wunder also, dass die im VSF organisierten Fahrradfachhändler mit 2019 höchst zufrieden sind, wenn auch der Gewinn pro Fahrrad überschaubar bleibt. Albert Herresthal, Geschäftsführer im VSF.
Eine Größenordnung liegt etwas über 20%. Wenn man so eine Rechnung mal macht, ne, ein Rad würde 1.000 Euro kosten, dann ist das ja inklusive Mehrwertsteuer, die muss runter. Etwa 20% ist sozusagen die Spanne, mit der das Fachgeschäft alle seine Kosten von Miete, Präsentation, Personal finanzieren muss.
Bei E-Bikes sei die Gewinnmarge sogar noch geringer. Eine Herausforderung wird dagegen das laufende Jahr. Der Fahrradhandel ist höchst international organisiert. Sowohl die kompletten Fahrräder werden viel im und exportiert, als auch die Ersatz- und Bauteile kommen aus aller Welt. Wie sensibel da die Lieferketten sind, macht Herresthal an einem aktuellen Fallbeispiel eines Herstellers fest.
Der hat jetzt dringend auf seine Fahrradteile gewartet. Das Containerschiff ist aber nicht voll gewesen, ist nicht gefahren. Und dann hat er die Produkte, weil sie eben dringend nach Europa mussten, über die Seidenstraße mit der Bahn transportiert, was natürlich zu ganz anderen Kosten führt.
Trotzdem sieht Siegfried Neuberger vom ZVI das Frühjahrsgeschäft nicht grundsätzlich gefährdet.
Unser Eindruck ist eigentlich, dass wir momentan noch keine Verzögerungen haben, weil einfach die Ware, die jetzt beim Handel ist, beziehungsweise die ausgeliefert wird, ist ja schon vorhanden. Viele Produkte, Modelljahr 2020, werden ja auch schon im Jahr 2019 produziert, Ende des Jahres. Das heißt, die sind ausgeliefert.
Eher mittelfristig rechnen ZIV und VSF mit größeren Schwierigkeiten durch das Coronavirus. Komplett rosig ist die Fahrradwelt aber auch ansonsten nicht. Herresthal und Neuberger richten gemeinsam Forderungen an die Politik. Dazu gehört die Absenkung der Mehrwertsteuer für Leihräder und Reparaturen von 19% auf 7%. Begründung?
Wir sehen den Radverkehr als Teil des Nahverkehrs. Und Leistungen des Nahverkehrs werden in Deutschland mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% belegt. Und eine solche Einordnung wäre auch für Fahrräder nur folgerichtig und sie würde den Radverkehr stärken.
Weitere Forderungen: Die besonders schnellen S-Pedelecs sollen künftig auch Radwege benutzen dürfen. Und die Verkehrsflächen sollten zugunsten von Radlern und Fußgängern gerechter aufgeteilt werden.
Daniela Siebert über den Geschäftsverlauf der Fahrradhändler und Hersteller. Die Inkassobranche steht immer wieder in der Kritik. So gibt es einige schwarze Schafe, die einfach nur abzocken wollen und dabei so manchem Verbraucher das Leben zur Hölle machen. Es gibt auch bei den Seriösen immer wieder den Vorwurf, dass die Forderungen von Inkassounternehmen oft in keinem Verhältnis zum Aufwand der Firma stehen würden. Kurzum, die hohen Gebühren und vielfach auch das harsche Auftreten einiger Unternehmen sind den Verbraucherschützern ein Dorn im Auge. Heute hat sich die Ombudsfrau der Branche, also die Vermittlerin im Streitfall, zum Verbraucherschutz und Inkassorecht geäußert. Einzelheiten dazu von Dieter Nürnberger.
Die deutschen Inkassounternehmen waren im vergangenen Jahr in mehr als 42 Millionen Forderungsverfahren involviert. Fälle also, in denen Schuldner Rechnungen nicht bezahlt und auch auf Mahnungen der Gläubiger nicht reagiert haben. Brigitte Zypris ist seit knapp einem Jahr Ombudsfrau der Inkassobranche. Und vor dem Hintergrund der absoluten Zahlen hatte sie vermeintlich wenig zu tun. Es gab rund 1100 Beschwerdefälle von Verbrauchern. Die ehemalige Justiz- und Wirtschaftsministerin kennt den oft schlechten Ruf der Branche. Doch entscheidend sei, dass berechtigte Forderungen nun einmal beglichen werden müssten.
Zunächst mal geht es ja darum, dass Schulden eingetrieben werden von Menschen, die was gekauft haben, aber nicht bezahlt haben. Also zu diesem Wirtschaftssystem gehört, dass man eine ordentliche Inkassoabwicklung macht.
Ein typisches Inkassoverfahren dauert in Deutschland 8 bis 12 Monate. Bei den Verbraucherbeschwerden ging es in rund einem Drittel der Fälle um Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Forderung.
was inzwischen auch mit kriminellen Akteuren zu tun habe, die lediglich vorgeben, ein registriertes Inkassounternehmen zu sein und mit Fantasieforderungen an die Verbraucher herantreten.
Da gibt irgendjemand vor, er sei ein Inkassounternehmen, verschickt diese Schreiben entweder als Massen-E-Mails, teilweise aber auch als Briefe an Menschen, von denen man in der Regel annimmt, dass sie etwas älter sind. Er hebt Forderungen zwischen 100 und 300 Euro, also auch nicht so sonderlich hoch, dass Menschen vielleicht sagen, naja, das ist jetzt nicht so viel, das zahle ich jetzt mal. Die drohen mir ja mit der Zwangsvollstreckung.
Rund 550 Inkassounternehmen sind im Dachverband organisiert. Sie unterliegen somit auch einer strengen internen Aufsicht, so der BDIU. Bei Zweifeln sollte zuerst die angemahnte Rechnung überprüft werden. Sie sollte dem Verbraucher bekannt sein. Wichtig zudem, wohin soll die Überweisung gehen? Steht am Anfang der internationalen Bankkontonummer IBAN nicht das Länderkennzeichen DE für Deutschland, sei Vorsicht angebracht. Ein Fünftel der Beschwerdefälle betraf die Höhe der berechneten Inkassokosten. Hier geht es oft um geringfügige Forderungen, denen aber aus Sicht der Schuldner unverhältnismäßig hohe Verarbeitungs- oder Verwaltungsgebühren gegenüberstünden. Ombudsfrau Brigitte Zypris.
Wenn Sie die Gebührenordnung zugrunde legen, die heute gilt, dann können Sie für die Eintreibung dieser Forderung von 50 Euro Gebühren in Höhe von 70,20 Euro berechnen. Und das ist natürlich für jeden irgendwie so ein ganz blödes Gefühl, wenn man sieht, die Forderung 50 Euro, aber 70 Euro Gebühren, was soll das?
Doch egal, ob die Forderungen lediglich 50 oder mehrere tausend Euro betreffen, der Aufwand der Inkassounternehmen sei stets gleich, verteidigt Brigitte Zypris die erhobenen Gebühren. Abhilfe bei geringfügigen Forderungen könnte hier ein Gesetz zur Fortentwicklung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht schaffen, welches derzeit noch erörtert wird. Die Inkassounternehmen konnten 2018 durch ihre Arbeit knapp 6 Milliarden Euro eintreiben. Und jedes Jahr kommen in Deutschland rund 20 Millionen neue Inkassofälle hinzu.
Die Inkassounternehmen und ihr Gebaren aus Sicht der Ombudsfrau Dieter Nürnberger berichtete. Und nun schauen wir noch in die Region. Mehrere hunderttausend Euro Jahresgehalt, Luxusreisen in ferne Länder und in Nobelhotels, teure Dienstwagen, alles finanziert, zum Beispiel aus öffentlichen Geldern, die eigentlich für die Flüchtlingsbetreuung vorgesehen waren. Es waren jahrelang die Zustände bei der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt am Main und Wiesbaden. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft und der massive Protest der AWO-Basis hat zum Rauschmiss der meisten Verantwortlichen geführt. In Frankfurt am Main versucht nun eine ehemalige Flughafenmanagerin, die örtliche AWO zu retten. Ludger Fittgau stellt sie uns vor.
Petra Rossbrei strahlt Ruhe aus. Die 60-Jährige trägt ihre weiß-grauen Haare kurz. Im rosaroten Blazer stellt sie der Presse die neuen Interimsvorstände des skandalgeschüttelten Arbeiterwohlfahrt Frankfurt am Main vor. Zwei Männer in dunklen Anzügen, die sie links und rechts einrahmen. Ein Banker aus Niedersachsen sowie ein IT-Spezialist aus dem Rhein-Main-Gebiet. Petra Rossbrei selbst ist ausgebildete Juristin.
War aber Zeit meines Berufslebens am Flughafen beschäftigt, sowohl bei Lufthansa als auch bei Fraport, immer als Managerin, zuletzt als Geschäftsführerin eines Unternehmens mit 700 Mitarbeitern. Und habe nebenbei noch drei Kinder großgezogen und zwei Enkelchen.
Doch die Enkel müssen nun warten, bevor Petra Rossbrei sich ihnen verstärkt zuwenden kann, wie es noch zum Jahreswechsel geplant war. Denn da war sie in Altersteilzeit gegangen. Dann jedoch fragte man sie, ob sie die Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt am Main retten wolle. Petra Rossbrei zögerte nicht lange.
Natürlich liegt mir die Arbeiterwohlfahrt am Herzen. Ich bin seit über 40 Jahren Mitglied der SPD. Und es tut mir ja in der Seele weh, wenn ich sehe, wie dieses Unternehmen, diese Organisation, die ja vom Grundsatz her eine ausgesprochen gute und wertvolle Arbeit leistet, jetzt hier dermaßen in Schwierigkeiten gebracht worden ist.
In Schwierigkeiten gebracht worden durch eine, wie sie sagt, kleine, raffgierige Clique, der sie sofort Hausverbot in der Geschäftsstelle im Frankfurter Osten erteilte, als sie vor wenigen Wochen das Ehrenamt der AWO-Präsidentin in der Stadt übernahm. Nun sitzt sie im Konferenzzimmer des angeschlagenen Wohlfahrtsverbandes und beschreibt, wie sie versucht, die Finanzflüsse nachzuvollziehen, die die entlassene Geschäftsführung am Ende wohl vor allem in die eigenen Taschen gelenkt hat. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugsverdacht. Petra Rossbrei will demnächst mit der Behörde Kontakt aufnehmen.
Ich befrage alle Mitarbeiter des Unternehmens hier, des Verbandes, die damit zu tun hatten und recherchiere, wo Geldströme hingekommen sind und wo Geld hergekommen sein könnte. Also analysiere die Finanzströme. versuche mir auch das Geschäftsmodell sozusagen zu vergegenwärtigen. Also woher speisen sich Gelder, wo könnten sie hingeflossen sein? Und ich denke, so in ein paar Wochen werde ich da schon deutlich weiter sein.
Ein paar Kilometer weiter westlich, ein Bürgerhaus im Frankfurter Stadtteil Nied. Hier trifft sich an diesem Abend der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt, der schon seit Herbst 2019 besonders lautstark die Entlassung der unter Betrugs- und Untreueverdacht stehenden alten AWO-Geschäftsführung der Stadt gefordert hatte. Ilse Bosinger gehört zu denjenigen, die Petra Rossbrey in einer Krisenkreiskonferenz der AWO Frankfurt am Main zur neuen Präsidentin gewählt haben.
Und jetzt sind wir noch voller Hoffnung, dass das auch alles so klappt, was sich die Frau Rossbrey vorstellt. Ja. Wir werden sie natürlich so weit wie es geht von hier unterstützen.
Die ehemalige Fraport-Managerin kennt die großen Erwartungen, die die Ehrenamtlichen an der AWO-Basis in sie setzen. Sie will vor allem eine transparente Unternehmensführung etablieren, wie sie es in der Wirtschaft gelernt hat. Etwa bei der Besetzung der künftigen hauptamtlichen Geschäftsführung für das Sozialunternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten in Frankfurt am Main.
Natürlich werden wir da vorher ein Kompetenzprofil festlegen. Wir werden vorher Gehaltsstrukturen festlegen und dann eben in einem offenen und transparenten Verfahren auch unter Einbeziehung von Profis entsprechend suchen und auswählen.
Petra Rossbrey will in der AWO Frankfurt am Main aufräumen, doch sie will auch Jobs retten und wichtige soziale und pädagogische Arbeit in Altenzentren und Kitas. Das treibt sie an.
Das treibt sie an, Ludger Fittkau, über das Aufräumen bei der AWO in Frankfurt. Und nun kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse, den uns jetzt Samir Ibrahim zusammenfassen wird, den ich in unserem Börsenstudio in Frankfurt begrüße. Herr Ibrahim, die britische Notenbank hat die Leitzinsen gesenkt. Wir haben berichtet und nach den Regeln, die an normalen Handelstagen gelten, müsste dieser Schritt ja eigentlich Freude bei den Anlegern auslösen. Löste er Freude aus?
Also manche Regeln bleiben ja, wenn vielleicht auch nur kurz. Ja, Freude natürlich, vor allem Überraschung. Es kam sehr früh heute Vormittag, es kam unerwartet, es kam deutlicher als gedacht. Das britische Pfund, das wurde dadurch erst einmal auch kräftig ins Minus gedrückt. Soweit also alles normal, aber inzwischen ist das Pfund auch wieder gestiegen. Der Euro ebenso, der Referenzkurs bei einem $12.70. Und auch die Aktienmärkte haben zunächst mit Euphorie reagiert. Um rund 300 Punkte ging das hier heute Vormittag rauf. Aber wie das so ist, inzwischen alles schon wieder Geschichte, denn die US-Börsen sind mit Verlusten in den Handel gestartet. Dabei bleibt es erstmal auch. Und das hat natürlich auch die letzten Optimisten am deutschen Aktienmarkt abgeschreckt. Ergo, also wenn jetzt hier nicht noch ein Wunder passiert heute. Der dritte Verlusttag in Folge diese Woche. Der DAX aktuell bei 10.419 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5% oder 51 Punkten.
Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tat und tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,78% und Gold kostet am Nachmittag wieder $1.647,54 je Feinunze.
Saudi-Arabien schraubt seine Ölproduktion weiter hoch, wie das OPEC-Mitglied mitteilte. Was heißt das für den Ölpreis?
Na, der hat prompt seine Aufwärtsbewegung, die wir zuletzt gesehen haben, wieder beendet. Gestern hat Russland ja noch mit seinem Gesprächsangebot ein bisschen für Hoffnung am Markt gesorgt. Auch das hat sich inzwischen erledigt. Es bleibt also erstmal beim Preiskampf. Das Barrel Brent jetzt bei $36.26 im aktuellen Handel.
Beschäftigen wir uns noch mit einigen Einzelwerten beim Handel mit Aktien. Eine gute Jahresbilanz hat der Sportartikelhersteller Adidas vorgelegt. Wie fiel das Echo der Anleger aus?
Naja, die Vorlage der Zahlen, das ist ja mal ein Blick zurück. Wichtig ist für die Anleger, was bringt die Zukunft? Und da rechnet auch Adidas mit Problemen. 1 Milliarde Euro Umsatzverlust allein im ersten Quartal auf dem chinesischen Markt. Das schreckt dann doch ab. Auch der Ausblick des Vorstandes nur unter Vorbehalt abgegeben wegen des Coronavirus. Die Aktie verliert 9,2%.
Oh Gott. Und ist die Lage beim Konkurrenten Puma dann ähnlich?
Na klar, das Minus hier 5%, nicht ganz so dramatisch, aber logisch, warum soll es beim Konkurrenten noch besser laufen als bei Adidas?
Das stimmt. Die Lufthansa gab heute bekannt, dass umfangreich weitere Flüge gestrichen werden. Das war ja vorab schon angekündigt worden. Reagieren die Anleger trotzdem?
Ja, das Minus hier gut 2%. Die Aktie kostet inzwischen nur noch 10,19 Euro. Das sind weniger die Umsetzung dieser bereits angekündigten Maßnahmen als die vielen schlechten Nachrichten für die ganze Branche.
Und auch Lanxess hat Jahreszahlen vorgelegt. Was bewirkten diese Daten?
der Kurs hier unverändert. Man sieht große Schwierigkeiten, aber die sind inzwischen eben bekannt. Das Coronavirus macht auch diesem Konzern zu schaffen. Man rechnet mit einem Rückgang. Immerhin sind Anleger halbwegs optimistisch, dass der Konzern gut durch die Krise kommt.
Samir Ibrahim mit Informationen zum heutigen Handelstag an der Börse. Und damit geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.